Servus Fritzi.
Servus Daniela, heute als Gastmoderatorin.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Herzlich willkommen bei Erzähl mir von Wien. Ich freue mich, dass ich heute wieder einmal als Moderatorin dabei bin. Wien hat einen neuen Erzbischof, Josef Grünwiedel, und anlässlich dieser Weihe reden wir heute über Bischöfe und Erzbischöfe in Wien. Fritzi, das wird eine spannende Folge, weil ich habe relativ wenig Ahnung von kirchlichen Angelegenheiten und deswegen ist die historische Herleitung, was denn da passiert, für mich besonders spannend. Ich möchte von dir zuerst einmal wissen, was ist überhaupt ein Erzbischof?
Also ein Erzbischof ist eigentlich die Oberstufe zu einem Bischof.
Oh!
Ja. Ein Bischof ist eine Person, die nur vom Papst ernannt werden kann und die in einem gewissen territorialen Gebiet quasi der oberste Seelsorger ist, auch derjenige, der bestimmt in kirchenrechtlichen Hinsichten.
Der Aktuelle wollte ja gar nicht Erzbischof werden, der Papst hat ihn ja ziemlich segieren müssen, soweit ich das
ja,
mit Ihnen
entnommen habe. Ja, war erstens einmal glaube ich, ich kenne ihn ja sehr wenig, glaube ich, dass er halt ganz einfach seine seelsorgerischen Aufgaben ja damit hintanstellen muss und das ist ja eine seiner großen Passionen, kann man sagen, gewesen. Und zweitens habe ich gelesen, dass als Administrator hat er sich ganz gut getan, aber er wollte halt vielleicht nicht der Oberste sein. Das ist halt schwer zu sagen. Das
ist ja auch ein harter Job wahrscheinlich mit vielen, vielen Aufgabenbereichen. Na gut, aber das sei anderen überlassen, darüber zu reden. Wir wollen ja vor allem wissen, wie hat sich das eigentlich historisch hergeleitet und was ist ein Erzbischof ist von einer Erzdiözese?
Also das ganze Gebiet, das dem Bischof untersteht, ist eben das Bistum oder die Diözese. Das ist das Gleiche. Und mehrere Bistümer werden, oder mehrere Diözesen, wie man heute will, werden zusammengefasst. Und die größte dieser Diözesen ist dann die Erzdiözese.
Und seit wann hat Wien einen Erzbischof?
Wien hat, fangen wir vielleicht beim Bischof an, das ist kleinere...
Machen wir es logisch.
Ja, 1469 allerdings, und das werden wir nachher im Laufe des Gesprächs vielleicht besprechen, dass der Bischof erst 1513 ernannt worden ist. Obwohl es seit 1469 ein Bistum ist, war dann ein Administrator. Also ähnlich dem, was der Erzbischof Grünwiedel war.
Vorher war.
Bei der Sedisvakanz. Die Sedisvakanz ist eben... Der Sessel ist leer, nicht? Also zwischen zwei Bischöfen. Und da war relativ lang nur ein Administrator. Und 1513 ist dann der erste Bischof ernannt worden. Und Erzbistum oder Erzdiözese ist Wien geworden, 1722.
Okay, aber wenn wir jetzt so systematisch sind, dann möchte ich noch wissen, was war es vor 1469?
Vor 1469 willst du jetzt historisch oder willst du was die Kirche betrifft?
Also wenn es noch kein Bistum war, dann war es einfach eine Pfarre, oder was?
Dann war es eine Pfarre innerhalb des Bistums Passau.
Da hat Wien also zu Passau gehört? Also
kirchenrechtlich ist Wien, Passau unterstanden.
Aha, und wieso das?
Na, ganz einfach deswegen, weil die Anfänge des Gebietes eben des heutigen Niederösterreich, war ja eine bayerische Mark. Die Marken im Osten.
Und vor den Babenbergern?
Na, unter den Babenbergern.
Unter den Babenbergern.
Durch verschiedene historische Ereignisse, die wir eh schon des Öfteren erörtert haben, ist 1156 Österreich ein Herzogtum geworden und damit aus dem Bayerischen Verband herausgelöst worden.
Aber die Kirche ist geblieben?
kirchenrechtlich ist es bei Passau geblieben, was schon die Babenberger immer gemagert hat. Also die wollten schon, zum Beispiel der Leopold VI., der Glorreiche, um 1200, und nach ihm der Ottokar Pschemisl, der ja dann ein paar Jahre die Herrschaft gehabt hat, die haben schon immer wieder versucht, Wien aus der Diözese Passau herauszubekommen, was ihnen aber nicht gelungen ist. Und wir werden dann, oder vielleicht jetzt, wie du willst, reden, was dann passiert ist.
Na, 1469 ist es ihnen dann offensichtlich gelungen. Wieso?
Naja, weil zum Beispiel der Rudolf IV., der Stifter, der auch die Universität gegründet hat, ist ja, glaube ich, mehr oder weniger ein Begriff, also eines sehr ehrgeizigen und sehr durchschlagkräftigen Habsburgers, der ja der Schwiegersohn vom Kaiser Karl IV. War, der in Praxis ist und dem Schwiegervater immer nacheifern hat wollen. Und der hat eine eigene Diözese gehabt oder eine Erzdiözese.
Und der Schwiegervater.
Der Schwiegervater und natürlich wollte der Rudolf auch. Und der Rudolf war ein sehr innovativer Mensch. Wir wissen ja, hat das Privilegium Maius gefälscht. Und um sich zum Erzherzog zu machen. Und der hat in der Hofburg in einer Kapelle gegründet, ein Kollegiatsstift.
In irgendeiner Kapelle, die es nicht mehr gibt?
Nein, das war an und für sich, hat er sein Geburtszimmer in eine Kapelle umgewandelt. Und hat, nachdem er am 1. November geboren war, war das die Allerheiligenkapelle. Und er hat also dieses Kollegiatstift mit 24 Mitgliedern gegründet und hat die gekleidet in rote Roben. Und hat sie unter langwierigen Verhandlungen dem Papst direkt unterstellt. Das heißt, damit hat er schon auf einer Stufe.
Ist er Passau übergangen,
hat noch nichts, ist ihm noch nicht gelungen, als Bistum zu werden. Also, dieses Kollegiat hat gehabt einen Propst, das war der Oberste, und der war gleichzeitig Kanzler von der Universität. Dann ist es dem Herzog gelungen, den Papst mit langen Verhandlungen dazu zu bringen, dass er dieses Kollegiatstift aus der Hofburg in die Stephanskirche übersiedelt, transferieren konnte. Ja. Dieses Kollegiatskapitel gibt es heute noch. Das ist im Stephansdom angesiedelt sozusagen und besteht aus 12 Mitgliedern heute noch. Und es gibt einen Generalvikar und andere Mitglieder natürlich, unter anderem auch der Dompfarrer, der Toni Faber. Und es ist so, dass man sich nicht denken soll, dass das unwichtig ist, weil der Erzbischof muss seine Entscheidungen vorher mit dem Kollegiatskapitel besprechen.
Aha, spannend, mächtige Männer also.
Ja, wie weit die dann wirklich, wie weit deren Zustimmung oder Ablehnung gilt, ist nicht.
Da muss man dann die Kirchenrechtler fragen.
Ja, genau.
Mich interessiert aber jetzt in diesem Jahr 1365, in dem wir sind, und der Rudolf hat diese rot gekleideten Männer in die Stephanskirche übersiedelt. Wie war die Stephanskirche da? War die schon so wie heute? Oder war das noch ein kleines Kirchel?
Nein, ein kleines Kirchel war es nicht, weil sie war eigentlich schon vom Pschemisl Ottokar, der ja viel gespendet hat auch, oder viel für sie getan hat, schon relativ groß angelegt. Also drum, aus dem sieht man, dass die schon Visionen gehabt haben. Aber den Südturm, also den Stephansturm, den wir heute kennen, der ist ja vom Rudolf IV. Geplant und begonnen worden. Also das heißt, den hat es noch nicht
gegeben. Er war also gerade in Planung.
Er war in Planung.
Übrigens so toll, wenn ich das kurz sagen darf, im Wien-Museum hast du mir ja gezeigt, die Pläne vom Stephansdom, die mittelalterlichen, die Turmpläne, das sollte man sich unbedingt anschauen. Die sind dort in einer
Vitrine
und man kann und das Original planen, das ist faszinierend, finde ich.
Ja. Ja, das Riesentor hat es natürlich schon gegeben. Das Langhaus war wesentlich schmäler, weil ja der Rudolf IV. Eigentlich die Verbreiterung des Langhauses geplant hat. Da hat aber er zu der Ausführung das waren erst seine Nachfahren. Der Südturm ist 1433 fertiggestellt worden und der Nordturm ist im 15. Jahrhundert unter Friedrich III. Begonnen worden, aber wie wir wissen, ja nie fertiggestellt worden.
Mhm. Okay, also erst deutlich später fertiggestellt und sehr ambitioniert, aber eben noch immer kein Bischof drin gesessen, weil der war noch immer im Passau.
Der war noch immer im
und
Passau.
Und wie haben sie das dann geschafft?
Das ist dann der Friedrich III., du weißt, dessen Hochgrab in der Stephanskirche
rechts hinten
im Apostelchor steht. Unglaublich beeindruckend. Der ist auf eine Wallfahrt nach Rom gegangen und auf dieser Wallfahrt hat er den Papst getroffen und es ist ihm gelungen, nach langen Vorverhandlungen ganz sicher, den Papst dazu zu bringen, dass er Wien zu einem aus dem Bistum Passau herauslöst und zu einem eigenen Bistum macht.
Hat er eine Flasche Wein mit ihm getrunken?
Weiß ich nicht, kann schon sein. Ja, aber der war ja ein sehr unterschätzter Mensch, der Kaiser, der Friedrich III., aber das ist nicht unser Thema.
Nein, versuchen wir nicht allzu weit abzuschweifen. Das ist allerdings wahrscheinlich schwierig. Gut, das heißt, es wird jetzt dann eine Diözese mit einem Bischof. Sag nochmal 1469.
Ja, aber eine kleine Diözese. Entschuldige, ich habe
eine kleine Diözese, oje.
Ja, also nicht einmal so groß wie das heutige Stadtgebiet.
Also jetzt vom Areal her.
Vom Areal okay. her. Und noch dazu haben sie die Passauer in der Mitte dieser Diözese eine Enklave gesichert.
Aha, mit einer Kirche wahrscheinlich.
Die Kirche war vorhanden, Maria am Gestade, und das war der Passauer Platz.
Und ist es noch immer?
Und ist es noch, naja, aber damals Passauer Platz, weiß nicht, beziehe es auf heute. Und da hat es einen Passauer Hof gegeben, der sehr lange bestanden hat, und aber dann nach dem Wiener Erzdiözese eben nur mehr weltlichen Zwecken oder halt.
Also Passauer Hof als Gebäude?
Als Gebäude, den gibt es aber jetzt nicht mehr. Aber der hat den Passauern sehr lang gehört. Und was hat das für eine Folge gehabt, dass die Diözese so klein war, wie man sich vorstellen kann? Die haben
wenig Geld gehabt.
Warum?
Na, wahrscheinlich gibt es irgendwelche Einnahmen oder haben die Gläubigen was zahlen müssen und je weniger zum Gebiet gehören, desto weniger Geld.
Genau, da hat es Stolgebühren gegeben.
Was für Gebühren?
Stol, von der Stola.
Ah.
Also das heißt, für alle Handlungen, wo der Priester ein Stoller umlegen hat müssen, nicht umlegen hat, sich umhängen hat müssen. Also, da ist Taufe, Verehelichung.
Firmung, wahrscheinlich auch zum Sterben.
Genau,
also nicht zum Pfarrer, sondern
Krankensalbung. Da haben Gebühren gezahlt werden müssen. Und nachdem das eine kleine Diözese war.
Waren die Gebühren hoch? Nein, waren es wenig Gebühren.
Waren es wenig Einnahmen und es war eigentlich niemand so besonders jetzt interessiert. Es war jetzt nicht so ein Prestigeamt. Amt, Diözese.
Na gut, wer ist dann also diese Katholiken, dass man zahlen muss für die? Na okay. Wer war der erste Bischof?
Ja, dann hat es ein paar Administratoren gegeben.
Noch bevor der Bischof ernannt worden ist?
Nein, es war schon ein Bistum, aber es war noch kein Bischof. Also das heißt, eine Sedisvakanz.
Mhm. Es hat angefangen mit einer Sedisvakanz. Angefangen mit dem leeren Sessel.
Und dann ist der Georg Slatkonja, Slowene, glaube ich, gekommen. Und der ist der erste Bischof von Wien geworden.
Den hat der Papst ernannt, weil der Bischof Papst muss immer der Papst ernennen.
Ihn muss der Papst ernennen. Und da wissen wir sogar, oder ja, es gibt eine Abbildung von ihm.
Wo ist die?
Und zwar in der Stephanskirche, also auf der linken Seite im Frauenchor, wo vorne der Wiener Neustädter Altar steht, sind an der linken Seite Epitaphien und so wie Grabsteine. Und da eines davon ist der Georg Slatkonja, sehr groß, sehr prominent. An ihm gibt es zwei Dinge, die, abgesehen davon, dass er der erste Bischof war, die interessant sind.
Ja, und zwar?
Und zwar war er Kantor, also das heißt Sänger.
Mhm. Ja, ich habe jetzt bei der Ernennung vom neuen Erzbischof gesehen, die singen ganz gern alle.
Die singen ganz gern alle. Und der hat aber nicht allein gesungen, sondern der hat einen Knabenchor gehabt.
Oh,
und die haben, um 1500, vor 1500 sind eben die Sängerknaben gegründet worden, der Chor der Sängerknaben.
Ah, der erste Bischof hat die Sängerknaben.
Ja, eigentlich hat es natürlich der Maximilian, der Kaiser, seine Zustimmung geben müssen. Und er war der erste Bischof und der letzte Bischof, außer dem jetzigen, der Musiker war.
Ah,
weil der war ja echt als Kantor und der war Musiker. Und unser jetziger Erzbischof, also, oder der jetzige Erzbischof, für die, die sich angesprochen fühlen, der ist ja auch Musiker, der hat studiert Theologie und an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und hat sich erst eigentlich während dieser beiden Studien dann entschieden, doch in Theologie fertig zu machen, weil er ist ein sehr guter und sehr ambitionierter Orgelspieler. Also das heißt, das ist der zweite Musikerbischof.
Ja, das ist ja schön, wenn diese Tradition gepflegt wird, hoffentlich auch. Ja, gut, dann würde mich jetzt interessieren, welche Bischöfe gibt es noch, die uns besonders auffallen?
Also bei den Bischöfen bin ich mir nicht so sicher, ob da besonders auffällige, ich meine, vielleicht waren es auffällig, das kann ich nicht sagen.
Na, dann hüpfen wir doch zu den Erzbischöfen, aber da müssen wir vorher noch wissen, ab wann gibt es Erzbischöfe überhaupt?
Ja, 1722 ist also Wien dann wirklich schon so wichtig gewesen, dass es Erzbistum geworden ist. Und da ist eben auch schon genug Druck wahrscheinlich auf den Papst, konnte vom Kaiser ausgeübt werden oder von der Monarchie. Und Wien Erzdiözese oder Erzbistum geworden ist.
Ich verstehe den Unterschied trotzdem nicht. Das ist halt der wichtigere.
Das ist der wichtige, so wie Erz ist immer. Also Erzherzog ist halt wichtiger als ein Herzog. Das ist ganz. Andererseits ist ein Erzschuft wahrscheinlich schuftiger als ein Schuft.
Und der Erzfeind?
Genau, feindischer
als ein Feind.
Nein.
Gut. Der erzigere Bischof. Okay, ab 1722 der Erzbischof. Wer war der erste Erzbischof?
Das war der Sigismund Graf Kolonitsch.
Oh, ein Graf.
Sieht man schon, eigentlich ist das schon wegweisend.
Ah, das waren dann, es waren dann eher Adelige, öfter
hauptsächlich Adelige, die einen Sitz im Herrenhaus gehabt haben, aber erst unter Kaiser Franz Josef. Eigentlich muss man nur an Straßennamen Verzeichnis sehen, da findet man sehr, sehr viele.
Alle, viele Erzbischöfe?
Viele, also zum Beispiel Kolonitz, klarerweise, ja. Im dritten Bezirk. Der Migazi, im 12. Bezirk gibt es einen Migazi-Platz.
Das ist herzig, habe ich noch nie gehört. Migazi-Platz. Und welche Plätze noch?
Naja, wir können zum Beispiel den Glesel erwähnen.
Also Gleselplatz im 10., oder?
12.
glaube
ich, der auch nach ihm benannt worden ist, oder beziehungsweise das Tier, dort ist ja das Tierschutzhaus und der ist nach dem Melchior Glesel benannt, der war zwar noch kein
Erzbischof. Der Platz.
Der Platz. Der war zwar noch kein Erzbischof, sondern Bischof und war ein Jesuit,
ja.
Der eben zur Zeit der Gegenreformation nach Wien gekommen ist, weil da hat es ja große Schwierigkeiten gegeben. Andererseits ist die Kirche mehr oder weniger verkommen, ist ein bisschen übertrieben, aber halt sehr verlottert gewesen. Es waren Priester verheiratet, es hat verschiedene Zustände gegeben.
Bin ich dafür, dass die heiraten dürfen? Aber
schon, aber das war damals halt das Schrecklichste. Und, der Protestantismus. Und da sind eben die Jesuiten zur
Gegenreformation.
Und der Melchior Glesel war einer davon. Würde zwar meiner Disposition entsprechen,
Ich
schweife jetzt nicht ab.
Sag lieber
aber
noch Plätze.
Aber eines muss ich noch dazu sagen zum Glesel. Da gibt es ein Haus, in dem das er zum Dompropsthof, als Dompropsthof gebaut hat. Und zwar in der Singerstraße 22,
Ja.
Das ist also schon fast, wenn man abbiegt zum Franziskanerplatz. Und dieses Haus geht auch durch zum Franziskanerplatz.
Das gibt es noch.
Das gibt es noch. Franziskanerplatz ist, glaube ich, neben einem kleinen Café direkt. Nur gibt es am Franziskanerplatz kein Tor.
Das Tor ist in der Singerstraße.
Und wenn man es nicht genau weiß, dann muss ich doch abschweifen, weil daneben, Singerstraße 20, ist die Botschaft der Republik Kugelmugel.
Ah, die ist dort, da gibt es eine Folge dazu, oder?
Nehme ich an, ja.
Hast du den Überblick verloren. Die Republik Kugelmugel ist ja in Prater.
Ist in Prater und die haben eben, wenn du da einreisen willst, glaube ich, brauchst du ein Visum und da gehst du dorthin und da ist er rechts, also am Tor ist halt ganz normal, das ist die Plakette, Botschaft der Republik Kugelmugel und hat mit Gläsel überhaupt nichts zu tun.
Nachbarschaft.
Ja.
Dumprobsthaus in der Singerstraße 22, ja.
Dann hat es einen Bischof oder Erzbischof Nausea gegeben, da gibt es einen Nausea-Gassen. Also wirklich, es gibt viele Gassen. Aber für uns wichtiger ist vielleicht, wen würdest du als wichtigsten Erzbischof oder auch für dich, als mit der Kirche vielleicht nicht so auf Freundschaftsfuß stehend, wer fällt dir da ein?
Na, für mich ist sofort Kardinal König, aber das ist halt für meine Generation.
Ja, aber er war halt schon wahnsinnig wichtig, weil er ganz einfach die Verständigung auch zwischen Regierung, sozialdemokratischer, also Bruno Kreisky in dem Fall, und ihm halt wirklich die Verbindung da war.
Bei der Weihe hat man ja jetzt auch gesehen, dass die Staatsspitze vertreten war. Wie ist denn das mit dem Verhältnis von Staat und Kirche und wie hat sich das entwickelt?
Naja, es hat schon, es ist natürlich getrennt.
Hoffentlich.
Staat und Kirche, da braucht man gar nicht drüber reden. Aber es hat natürlich immer wieder ein Konkordat gegeben.
Was heißt Konkordat?
Na, Konkordat ist ganz einfach eine Vereinbarung oder Vertrag eines Staates, beziehungsweise in monarchischen Zeiten des Staatsoberhauptes mit dem Heiligen Stuhl, auch als Staatsoberhaupt. Ich meine, der Papst ist ja genauso ein Staatsoberhaupt. Das ist ja eigentlich eine absolute Monarchie.
Ja. Und gibt es Konkordate nur mit der katholischen Kirche oder gibt es zum Beispiel auch Konkordate mit Buddhisten?
Naja, es gibt schon mit nicht-katholischen Oberhäuptern, das sind dann aber Verträge.
Okay,
das also die wird nicht Konkordat genannt, sondern es sind dann ganz einfach Verträge. Und schon der Kaiser Franz Josef hat Konkordat 1855 abgeschlossen. Das geht immer im Großteil darum, dass die Eheangelegenheiten kirchlich sind. Mhm. Und
wahrscheinlich wollen sie in die Erziehung.
Und die Erziehung.
Mitreden.
Und das war beim Kaiser Franz Josef, war das dann so, dass sie auch mitreden durften, beziehungsweise das ist auch geblieben, weil das war halt ganz einfach ein erzkatholisches Herrscherhaus. Aber dieses Konkordat ist 1870 gekündigt
von
worden. Von österreichischer Seite, weil... Es war sicher nicht der einzige Grund, aber als Anlass ist genommen worden, dass das die Zeit war, dass der Pio Nono, also der Pius der IX, glaube ich, was?
Der Papst,
dieses Unfehlbarkeitsdogma verkündet hat. Das heißt, was der Papst sagt, wann er auf seinem Thron sitzt oder vor seinem Thron steht, also es ist, an das ist es gebunden. Was er sagt, es ist unfehlbar.
Kann nicht falsch sein.
Praktisch. Das ist wieder zurückgegangen auf die unbefleckte Empfängnis Mariens, also dass die Maria ohne Erbsünde geboren ist.
Was hat der Papst davon profitieren können?
Warum? Das kirchenrechtlich bin ich nicht.
Okay.
Aber es war
Das ist den Habsburgern dann zu weit gegangen.
Ist als Anlass genommen worden.
Das ist mitten in der Hochblüte des Liberalismus gekündigt worden, wenn es 1870.
Ja, genau. Ja. Mhm. Wird schon irgendwelche Gründe gehabt haben. So, und dann ist wieder ein Konkordat vereinbart worden, 1933.
Okay, im Austrofaschismus.
Im Austrofaschismus, der Dollfuß natürlich erzkatholisch.
Ja.
Und die Verfassung 34 ist ja auch im Namen Gottes verkündet worden. Ist wieder gegangen um die, in dem Fall um das Eherecht, also Scheidung nicht Geschiedener nicht, darf nicht wieder heiraten. Mhm. Um die Schulen ist immer das Gleiche gewesen, um die Kirchensteuer und so weiter. Und dieses Konkordat gilt eigentlich bis heute. Dieses Konkordat ist nicht gekündigt, es ist damals gewesen im Verfassungsrang, ist es heute nicht mehr. Und da ist es also in den 60er Jahren zwischen Bruno Kreisky und dem Kardinal König, die haben das also ausverhandelt, dass es wohl noch gibt, aber sehr, sehr modifiziert natürlich.
Was mich noch interessieren würde, ist, wer sich die Bischofsweihe angeschaut hat oder reingeschaut hat, dem sind natürlich auch aufgefallen, dass da sehr viele sehr traditionelle Riten praktiziert werden oder es ist auch sehr pompös. Was faszinierend war, ist, dass der Erzbischof doch relativ lang auf dem kalten Boden der Stephanskirche, immerhin auf einem Teppich, liegen musste. Wieso muss er das machen?
Ja, das ist die Prostration und die findet ja auch bei einer Priesterweihe statt, dass der Zuweihende am Boden liegt. Und das ist, und während er liegt, wirst du ja bemerkt haben, dass er die heiligen Litaneien,
ja,
dass alle Heiligen oder viele Heilige angerufen werden. Und das
aber
soll,
nicht per Telefon.
Das soll die Fürsprecher und Helfer für das Amt heute des Bischofs oder des Zuweihenden sein. Und das ist, dass er sich ganz einfach, einerseits ist es ja Demutsgeste vor Gott und andererseits macht sich der Mensch dadurch kleiner, weil wenn er am Boden liegt, ist er natürlich die Körpergröße nicht in der Höhe. Und es ist ein Ausdruck dessen auch, dass er sich vielleicht gar nicht zutraut, dass er dieses Amt ausführt. Also es ist, ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, es ist ganz einfach eine Demutsgeste. Was dem aber, jetzt weiß ich nicht mehr voraus oder nachher war, ist die Weihe durch Handauflegen.
Nein, das hat ihm, sehr viele Leute haben ihm die Hand auf den Kopf gelegt, auch die noch prunkvoller
die
gekleideten
Bischöfe, ja, also sein Vorgänger, der Kardinal Schönborn und dann viele andere. Und diese Handauflegung ist eigentlich ganz wichtig, weil die geht in einer ungebrochenen Reihenfolge auf die Apostel zurück.
Oh, wow.
Sagt man. Weil die Apostel haben quasi Helfer dadurch bestimmt zu helfen, sozusagen, dass sie ihnen die Hände auf den Kopf gelegt haben. Und das geht, also ganz sicher natürlich von Bischof zu Bischof, dieses ungebrochene Reihe, dass das Amt so übergeben wird.
Dann sind wir jetzt wieder zurück in der Vergangenheit, beziehungsweise noch viel weiter zurückgegangen, als wir angefangen haben. Und ich sage Servus Fritzi, bis zum nächsten Mal.
Servus Daniela.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.